ich weiß nicht so, wie es euch so geht in so einem Sommer, wenn es alles ein bisschen anders ist. Aber er geht ja jetzt zu Ende, der Sommer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Sommer eher eine Zeit ist, wo wir, weil wir aus dem gewohnten Rhythmus kommen, auch uns ein bisschen vom Herrn abkoppeln. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es manchmal so. Und trotzdem bin ich einfach froh, dass Gott uns immer in der Hand hält und dass er uns, wie wir heute schon in Gebeten gesagt haben, nahe ist, dass er in uns lebt. Und das ist ja das Thema von unserer Predigtreihe, Leben in oder mit dem Heiligen Geist. Trotzdem war es mir nicht so leicht, irgendwie da einzusteigen. Ich habe herumgesucht, überlegt, was kann man denn sagen? Gibt so viel zum Sagen drüber. Habt ihr gestern, letzten Sonntag auch gemerkt, der Samuel hat also in der Predigt so ziemlich alles, was im Neuen Testament über den Heiligen Geist ist, zumindest einmal angerissen. Und trotzdem ist es noch es ist nur so viel da und wir verstehen das nicht alles. Und dann bin ich irgendwie auf eine Stelle gekommen, nicht irgendwie, weil es in der Bibellese, die vorgeschlagen war, gelesen habe, weil so, ich wäre sonst wahrscheinlich nicht so direkt in das zweite Buch Könige gekommen. Und dort ist mir ein Wunder aufgefallen, über das ich mit euch reden möchte. Das hat mich angesprochen und das hat mich auch hoffentlich ein bisschen bewegt oder verändert. Und ich hoffe, dass ich das euch auch weitergeben kann. Also der Text steht in 2. Könige 4, 1 bis 7. Ich habe hier den Text auch auf der Folie, aber das ist leider ein bisschen zu klein, man hätte so einen Teilen, habe ich übersehen. Aber ich lese ihn einmal vor und das ist eine neuere Übersetzung, Hoffnung für alle. Aber ihr nehmt euch eure eigene Bibel und ihr könnt sie das auch dann noch nachlesen, wie es dort steht. Ich habe es auch ganz gern, wie es in der Elberfelder steht. 2. Könige 4, 1 bis 7. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er dem Herrn in allem gehorcht hat. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden, und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Wie kann ich dir nur helfen, überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er, geh hin und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gebt mir noch einen Krug, antwortete eine ihrer Söhne, wir haben keinen leeren mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Die Frau eilte zu Elisa, dem Boten Gottes, und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun, verkauf das Öl, von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen. Und es wird noch übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Hat das was mit dem Heiligen Geist zu tun? Ich denke, viele Stellen in der Bibel haben mehrere Schichten. Und ich möchte mit der ganz oberflächlichen Schicht anfangen. So wie es da steht. Das anzuschauen, was damals war. Und das hängt mit dem Zusammenhang zusammen, mit dem Kontext. Es war eine Zeit, in der es dem Volk Gottes, dem Reich, in dem Gott sich in dieser Welt darstellen wollte, nicht gut ging. Die guten Zeiten zur Zeit des König David sind vorbei und nach Salomos Tod ist das Reich geteilt in zwei Teile und die verschiedenen Könige, die sich natürlich auch untereinander konkurriert haben, haben durchwegs oder in der Überzahl sich von Gott abgewandt. Es gab Bedrohungen von außen, Feinde, Nachbarn, die feindlich waren. Ja? Das ist eigentlich verständlich, dass dort immer wieder, verständlich ist es nicht, aber es ist Tatsache. Wir sehen das auch heute noch, dass dort immer wieder Krieg ist. Aber es gab auch viele Bedrohungen von innen, ganz viel von innen. Götzendienst, Untreue. Das Volk hat nicht an dem Gott, der sie aus einem Sklavenleben in Ägypten herausgeführt hat, der ihnen so viel Wunder gezeigt hat, sie haben nicht an dem festgehalten, sondern sie haben sich wieder Götzen zugewandt. Irgendwelchen Figuren, Mythen und so weiter, die sie angebetet haben, anstatt den lebendigen Gott des Volkes Israel. Sie sind untreu gewesen. Und das waren die inneren Gefahren, die vielleicht noch viel stärker waren als die äußeren. Und in dieser Zeit hat Gott, der Herr, wie er immer wieder bezeichnet wird, auch in unserem Text, Jahwe, der Name Gottes, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in dieser Zeit hat Gott durch Propheten gesprochen. Propheten haben also das Wort Gottes, das Reden Gottes weitergesagt. Und der Prophet der Prophet Elisa, von dem wir hier leben, war einer von diesen Propheten. Und er war der Nachfolger von Elia. Über den lesen wir im ersten Buch Könige in der zweiten Hälfte. Und das Ganze war so circa um 850 vor Christus, wo Elia gestorben, er ist eigentlich nicht gestorben, er ist plötzlich hinweggenommen worden vor den Augen Elisas. Zu dieser Zeit hat sich das ereignet. Und was auch noch interessant ist, diese Propheten hatten immer Jünger um sich. Auch das kennen wir schon aus späteren Zeiten, aus Johannes der Täufer hatte das und Jesus natürlich auch. Also sie hatten Prophetenjünger, Menschen, mit denen sie gelebt haben und denen sie das Wort Gottes, das Gott ihnen gezeigt hat, weitergegeben haben. Kurz vor dem Tod des Elia lesen wir, dass er mit Elisa zur Seite geht. Sie lassen die anderen Prophetenjünger zurück und er gibt dem Elisa einen Wunsch frei. Elisa darf sich etwas wünschen, bevor Elia ihn verlässt. Und Elisa wünscht sich den zweifachen Anteil an seinem Geist. Das kann man in zwei Kapiteln vorher lesen. Den zweifachen Anteil. Der zweifache Anteil war der Anteil am Erbe, den der Erstgeborene bekommen hat, nach dem jüdischen Erbschaftsrecht. Also wenn jetzt 5 Kinder da waren, hat der Erstgeborene das Doppelte gekriegt und alle anderen einen Anteil. Das war halt damals so. Und Elisa wünscht sich den zweifachen Anteil an dem Geist, den Elia hatte. Und hier ist jetzt eine wichtige Sache, über die ich jetzt noch nichts sagen will, aber es geht um den Geist. Ja? Dass die Propheten Jünger hatten, das habe ich schon gesagt. Das war so der Hintergrund, ja? Das war die Geschichte. Es ist keine gute Zeit. Für manche von euch ist es vielleicht auch keine gute Zeit. Es sind so nicht so schöne Dinge in der letzten Zeit passiert. Wir sind mit Tod und Krankheit konfrontiert worden. Es ist keine gute Zeit immer. Aber Gott redet in dieser Zeit. Und es ist mein tiefes Anliegen, dass Gott durch das Wort heute auch redet. Er sagt was. Das Problem. Für die Frau war es ein echtes Problem. Sie hatte Schulden. Ihr Mann, aus dem Text wissen wir es nicht, wer das war, war auch ein frommer Mann, auch ein Prophetenjünger, der offensichtlich sich um den Elisa oder Elia gehalten hat und mit denen gelebt hat. Und der ist verstorben und hat ja nur Schulden hinterlassen. Aus außerbiblischen Quellen, jüdischen Quellen, kann man annehmen oder kann man sagen, dass dieser Mann der Obadja war. Obadja war ein frommer Mann am Hofe des König Ahas, der die Prophetenjünger vor der Wut der Isabel, die Propheten Gottes verfolgen wollte, weil sie eine Baalsanbeterin war, geschützt hat. Kann man in 1. Könige 18 lesen. Und dieser Obadja hat sie versteckt, jeweils 50 irgendwo in Höhlen, und hat sie mit Nahrung versorgt. Das kostet einen Haufen Geld, und offensichtlich, wenn diese Quellen stimmen, hat er am Schluss sich dadurch verschuldet. Er hat nichts mehr gehabt. Und jetzt ist er aus irgendeinem, wissen wir auch nicht warum, gestorben, und nun hat er eine Witwe und zwei Söhne hinterlassen und einen Haufen Schulden. Und der Schuldner kommt nun und verlangt das Geld zurück. Auch das passiert nicht so selten. Ja. Auch das passiert nicht so selten. Auch heute gibt es das noch. Und wir wissen die Hintergründe nicht. Verurteilen wir niemanden? Meist ist es selbst verschuldet. Aber in diesem Fall war es eigentlich eine fromme Tat, die der Obadja gemacht hat. Und es ist etwas Schlimmes zurückgeblieben. Und dann kommt man natürlich auch manchmal ins Zweifeln und ins Hadern und sagt, warum? Und dann läuft man, übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, diese Aktion, dass der Schuldner das Geld von der Frau unter Androhung des Sklavendienstes seiner Kinder zurückfordert, das war im Widerspruch zum alten Gesetz. Also den Juden war es verboten, aufgrund von Schulden andere zu versklaven. Das war sonst gang und gäbe. Nicht? Du wirst, wenn du nicht mehr bezahlt hast, musstest du Frauendienst leisten, wurdest praktisch Sklave des Schuldners. Und das war laut 3. Mose 25, 39 nicht erlaubt. Wenn dein Bruder bei dir verarmt und sich dir verkauft, sollst du ihn nicht Sklavendienst leisten lassen, steht da. Also sie durften sich schon Geld borgen und so weiter, aber es durfte nicht zu einer Versklavung kommen. Aber das hat damals auch nicht mehr gegolten. Man hat also wirklich sich abgewendet von den Vorschriften, die Gott gegeben hat für sein Volk, und es wurde, also ist die Situation aufgetreten, dass es gedroht hat, dass die beiden Knaben oder Söhne Frontdienst leisten mussten, versklavt wurden. Die Frau geht vielleicht mit einem gewissen Vorwurf, ich weiß es nicht. Das kann man ja so nicht nachvollziehen, weil wir auch die Sprache nicht so gut verstehen. Aber ich habe den Eindruck, da steht nämlich in Elberfelder Übersetzung, die Frau schrie zu Elisa. Und man kann sich das vorstellen, wie sie hingeht und wirklich so laut, emotional das vortragt. Und wenn wir jetzt Berichte schauen, ja, wie Frauen, die im Fernsehen sehen wir das ja leider jetzt schrecklicherweise immer wieder, wo Frauen anklagen, was ihren Söhnen, ihren Männern und so weiter passiert ist, gerade im Orient und im Nahen Osten, da wird es meistens sehr, sehr laut und emotional. Die Frau ist zu Elisa gegangen und hat ihn konfrontiert mit ihrer Not. Und wie reagiert Elisa darauf? Übrigens, Elisa, sein Name heißt Gott hat geholfen oder Gott hilft. Das weiß ich nicht so genau, aber beides habe ich gelesen. Gott hilft. Merken wir uns das. Elisa, El ist Gott, hilft. Elisabeth kommt auch davon, der Name, der bei uns häufig verwendet wird. Er sagt, interessant, er sagt, was können wir da machen? Und dann fragt er die Frau, was ist noch da an Vorräten? Eigentlich ganz sachlich, nüchtern, eigentlich ja, ist für mich eine Vorgangsweise, die eigentlich gut ist. Ja. Man sagt einmal, zuerst machen wir eine Bestandsaufnahme. Und dann findet er eine Lösung. Die Vorräte sind nämlich sehr, sehr gering. Eine Flasche Öl, wahrscheinlich ein kleines Gefäß, eine Kanne, so ein Krug Öl. Und mit dem kann man sicherlich nicht die Schulden bezahlen. Aber er schlägt der Frau eine Lösung vor. Und wenn Gott Lösungen anbietet für Probleme, so sind die oft wirklich sehr, sehr komisch, würde ich mal sagen. Ein bisschen unlogisch. Was soll die jetzt machen? Zuerst soll sich die Witwe leere Gefäße von ihren Nachbarn oder Nachbarinnen ausborgen. Gut. Müsst ihr euch mal überlegen. Wahrscheinlich war es nicht ganz unbekannt, was die Frau auch für Probleme hatte. Jetzt geht sie zu ihren Nachbarn und sagt, bitte borgt mir leere Ölkannen. Was würden die? Außerdem, was macht sie mit? Moment, will sie die verkaufen? Und dann haben wir wissen, die hat ja nichts. Nicht? Warum braucht die jetzt von uns Ölkannen? Ich weiß nicht, wie die Nachbarn reagiert haben, aber sie haben sie gegeben. Aber vielleicht hat der eine oder andere sich überwinden müssen und gesagt, na, vielleicht sollten wir es lieber doch nicht machen. Was hat sie jetzt vor? Und die Krüge, die zerbrechen ja so leicht. Aber es hat irgendwie funktioniert. Sie borgt sich Ölkannen aus. Dann, auch interessant, sie soll sich mit ihren Söhnen einsperren. Also, hier ist kein Wunder beschrieben, das auf der Bühne stattfindet, sondern ganz im privaten Bereich. Nicht spektakulär, wo alle hinschauen. Boah, Gott respektiert deine und meine Privatsphäre. Und sie soll das bisschen Öl in die anderen Gefäße leeren. Komisch. Was soll das bewirken? Kommt euch das nicht bekannt vor, das bisschen aufzuteilen? Aber es gibt auch ein Limit. Vorher noch. Das Prinzip, das wir hier sehen, ist, das Wenige, das sie hat, das ganz Wenige, soll sie aufteilen. Aus wenig wird viel. Und das ist ein urbiblisches oder ein zentralbiblisches Thema. Das begegnet uns immer wieder. Wir werden es noch merken. Es gibt ein Limit bei der ganzen Geschichte, sozusagen eine selbst gefundene Grenze. Das ist die Frage, wie viele Gefäße sind da? Ob nun diese Grenze dadurch gegeben war, dass nicht mehr Nachbarinnen da waren, die was hergeben haben, oder dass die Nachbarinnen geizig waren, oder dass sie sich nicht mehr erwartet hat, wissen wir nicht. Aber es ist eine Grenze da. Die Lösung ist sehr seltsam. Das Wenige, das die Frau hat, das war ihr Öl, Das hat sie noch gehabt. Es musste sie weggeben, indem sie es aufteilt auf viele Tonkrüge. Und erst dann ist es viel geworden. Immer mehr beim Ausgießen. Und dann gibt es ein wunderbares Ende der Geschichte. Sie geht wieder zurück zu Melisa und er sagt, jetzt geh hin, verkauf das Öl und bezahle deine Schulden. Aber sie hört nicht auf damit. Du und deine Söhne, ihr könnt noch von dem restlichen Öl leben. Also ihr habt noch mehr, als ihr braucht, um die Schulden zu bezahlen. Es geht nicht nur, dass die Schulden bezahlt sind, sondern es gibt auch noch einen Lebensunterhalt. Also, ich habe jetzt nur über die Geschichte geredet, ohne das groß zu interpretieren. Das ist eigentlich schon so voll, dass ich denke, dass wir davon sehr, sehr viel lernen können. Das Erste ist, glaube ich, nenne Gott deine Nöte. Geh hin, sag's ihm, schrei zu ihm. Es ist erlaubt, nenne Gott deine Nöte. Das Zweite ist, vertraue seinen Lösungen. Ja, die Lösungen sind manchmal sehr seltsam, aber du musst mitmachen. Stell dir vor, die Frau hat gesagt, ja, okay, das mit den Töpfen mache ich aber nicht, weil da schäme ich mich. Ja? Oder sie hat gesagt, gut, die Töpfe, die besorge ich, aber das Öl ausgießen, das traue ich mir nicht. Sie musste selbst mitmachen. Vertrauen und mitmachen. Noch eine Sache, die mir wichtig geworden ist, es gibt Nachbarn. Du bist nicht allein. Es gibt Nachbarn. Es gibt Nachbarn, die dir Ölkrüge borgen können, wenn du Bedarf hast. Und das Wichtigste ist, Gott nimmt das Wenige, das dir noch geblieben ist, um viel daraus zu machen. Und da können wir jetzt sehr, sehr viel nachdenken. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir so schwach sind. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir so wenige sind. Unsere Gemeinden sind klein. Und es ist alles so wenig. Ja. Aber das ist genau das, was Gott immer wieder macht. Aus wenig viel. Wie und wann er das macht, das ist ein anderes Thema. Aber Gott macht das so. Und wie er das macht, das ist ganz interessant. Hier hat er so eine ganz seltsame Weise gemacht. Gott verwendet dich dabei. Er will deine Mitarbeit. Er will deinen Glauben. Dass aus dem Wenigen, das er dir gegeben hat, viel wird. Wenig Glauben, wenig Liebe, wenig Hoffnung, wenig Geld, wenig Gesundheit, wenig. Gott kann aus dem wenig viel machen. Vertrauen wir drauf. Mitmachen ist auch wichtig. Und das Letzte, was ich mir gedacht habe, ist eigentlich, erwarte nicht zu wenig, was Gott tut. Wenn man drüber. Wenn die Frau nur 3 Krüge geholt hätte, dann wäre wahrscheinlich nicht genug da gewesen, um ihre Schulden zu bezahlen. Sie musste möglichst viele Krüge haben. Und wenn sie noch mehr gehabt hätte, vielleicht wäre dann noch mehr übrig geblieben. Erwarte nicht zu wenig. Das ist die erste Ebene. Das ist nur das, was da steht, wenn wir dieses Gleichnis so lesen. Und das gilt heute noch genauso. Und ich könnte jetzt aufhören, weil ich glaube, das ist schon so viel, was wir wirklich umsetzen können. Ich möchte aber, wenn es mir gestattet ist, noch 2 Schichten tiefer gehen. Und die nächste Schicht ist, und das habt ihr ja auch schon gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Parallelen in diesem Text zwischen Elisa und Jesus. Die erste Parallele ist, als Elisa, immer sage ich es falsch, Als Elisa von dieser Not erfährt, fragt er, und das nehme ich bewusst die Elberfelder Übersetzung, was soll ich für dich tun? Elisa fragt, was soll ich für dich tun? Erinnert euch das an was? Jesus fragt den Blinden, der zu ihm schreit, was willst du, dass ich dir tun soll? Herr, dass ich sehend werde. Markus 10. Jesus fragt die Jünger, und das fragt auch die Frau, wie viel Brote habt ihr? Und Elisa fragt die Frau, was ist noch da? Was sind denn die Ressourcen? Was ist denn noch vorhanden? In unserer Angst, in unserer Verzweiflung sehen wir ja oft gar nicht mehr, was da noch da ist. Ja? Wir sehen nur auf das, was nicht da ist. Und Jesus sagt, was ist noch da? Wie viel Brote habt ihr? Kennt ihr das? Zweimal im Markus-Evangelium und zweimal sind einmal 5.000, einmal 6.000 Leute dadurch satt geworden von 5 Broten. Jesus kümmert sich um die Witwen. Auch das lesen wir im Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium. Er geht genau zu diesen Frauen, die in dieser Not sind, wie diese Frau im Alten Testament. Und wenn wir den Namen Elisa, Gott hilft, mit Jesus, Jahwe, das ist jetzt der zweite Name Gottes, Jeshua, also Jahwe, J ist so für ja, Gott rettet. Ein kleiner Unterschied. Elisa, Gott hilft. Jesus heißt Gott, Jahwe, rettet. Da sind so viele Parallelen. Gott hat durch Elisa der Witwe eine Lösung für ihr Problem mit den Schulden, mit ihren irdischen Schulden gezeigt. Also er hat es geschafft, sie von diesen Schulden, von den Geldschulden zu befreien und nur mehr zu geben, nämlich auch noch Lebensunterhalt. Und wie ist das mit Jesus? Gott hat durch seinen Sohn, Jesus Christus, eine Lösung für unser tiefes Schuldenproblem, das wir alle haben. In ihm haben wir die Vergebung. Die ganze Vergebung. Alles, was wir falsch gemacht haben, und was wir noch falsch machen werden, ist durch Jesus vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir seiner Lösung anvertrauen und seiner Lösung anvertrauen. Merkt ihr, wie viele Dinge im Alten Testament stehen, die uns auf Jesus hinweisen? Darum ist es wichtig, dass wir auch das Alte Testament lesen und kennenlernen. Was können wir jetzt lernen? Zweite Schicht. Die Propheten im Alten Testament sind so eine Art Prototypen, Vorläufer, Hinweiser auf Jesus. Das ist wichtig. Darum sollen wir das, was sie sagen und was sie leben, für uns wichtig nehmen. Ja? Das ist nicht eine alte Geschichte, die uns nichts angeht. Die Propheten sind die Erfüllung. Jesus ist die Erfüllung der Prophezeiungen des Alten Testamentes. Alles, was Jesus lebt, ist Erfüllung vom Alten Testament. Haben wir so, wie ich da Gedanken gemacht habe, gefragt, ob Jesus, man könnte vielleicht annehmen, Jesus war ein guter Imitator. Er hat alles das, was er aus dem Alten Testament gewusst hat und gekannt hat, nachgelebt. Aber das würde kein Mensch schaffen, mit dieser Präzision. Jesus war kein Imitator, sondern die Propheten haben vorausschauend auf Jesus das gesagt, was dann kommen wird. Und es ist für mich ganz wichtig, dass die Bibel als Ganzes, auch das Alte Testament, als Ganzes vertrauenswürdig ist. Das gehört zusammen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind mehr so ein paar theologische Überlegungen, ja? Dass das Alte Testament für uns genauso wichtig ist, als auch wenn wir im Neuen Testament leben, dass wir es dann aus der Sicht Jesu her, von der Perspektive, ganz anders verstehen können. Aber eine andere Sache, die persönliche Sache, ist jetzt wieder ähnlich wie bei der ersten Ebene. Jetzt sage ich, Jesus sorgt für dich und nenn ihm deine Nöte. Nenn sie ihm, geh zu ihm, sag's ihm. Und Jesus hat für deine Schuld, für meine Schuld bezahlt. Das Einzige, was man dazu noch beitragen kann, ist das Geschenk dankbar und im Vertrauen anzunehmen. Ich hoffe, das habt ihr schon gemacht. Ich hoffe, dass wir unser Leben Jesus wirklich schon gegeben haben. Und jetzt kommen wir noch eine Schicht tiefer. Und dann bin ich schon fertig. Was ist denn das Öl? Wozu braucht man Öl? Öl als Nahrungsmittel. Also das war Olivenöl, nehme ich an. Kaltgepresstes Olivenöl, voller ungesättigter Ölfettsäuren, sehr gesund. Auch hart zu erzeugen, muss man sagen. Es ist nicht so, dass das relativ leicht geht. Ja. Hat einen gewissen Wert, aber von dem Öl allein kannst du nicht leben. Also von Öl allein, von Fett allein kann man sich nicht ernähren. Aber es ist nicht ausreichend für eine ausgewogene Ernährung, aber es gehört dazu. Es ist ein Nahrungsmittel. Aber es war auch ein Pflegemittel. Öl zum Salben der Haut, als Hautpflegemittel, als Kosmetikmittel. Und das ist jetzt nicht nur, um schön auszuschauen und gut zu duften, sondern auch, um sich zu schützen. Ja? Damals hat es noch keine 50er Sonnencreme gegeben und so weiter. Also man musste, und die Leute waren vielfach in einer heißen und ausgetrockneten Gegend und sie haben rissige Haut bekommen. Also es war auch ein Pflegemittel und ihr merkt ja, dass das Öl auch zum Fußsalben verwendet wird. Weil die Füße, das ist ja eigentlich schon ein Lebensmittel und was Kostbares dafür, aber es war halt einfach dazu da, auch vorzubeugen oder zu heilen. Es war auch ein Heilmittel. Der barmherzige Samariter gibt in der Geschichte, die Jesus erzählt, gibt der barmherzige Samariter dem Wirt Geld für Öl, um den Verwundeten zu salben, zu pflegen. Und das war ein Heilmittel der damaligen Zeit. Hatte noch keine Antibiotika oder sonst irgendwas gegeben. Es war auch ein Heilmittel und es ist auch heilsam. Ja? Es war auch ein Brennstoff. Öl war in den Lampen. Ihr kennt das Gleichnis von den Jungfrauen, die auf die Hochzeit warten. Die einen haben noch Öl, die anderen haben kein Öl mehr in ihren Lampen. Man konnte das Öl auch als Brennstoff verwenden, als Leuchtmittel. Und letztendlich ist Öl auch ein Kultgegenstand, ein Mittel, das bei kultischen, bei religiösen und sonstigen zeremoniellen Handlungen verwendet worden ist. Also das Öl, das über das Haupt herabfließt in den Bart, wenn ihr das im Alten Testament lest, da denke ich mir immer, das ist ein bisschen ekelig. Ne? Da kann man sich das vorstellen, mit Öl übers Haupt gegossen und Rest herum. Aber das war ein Symbol. Und wofür? Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das Öl ist durch die Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Und jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich das mir erlaubt habe, dieses Gleichnis im Rahmen dieser Predigtreihe so auszulegen. Der Heilige Geist wird sehr oft im Bild des Öls dargestellt. Und jetzt möchte ich ganz kurz auf die erste Predigt, die der Gerhard gemacht hat, zurückkommen, wo es um die Versiegelung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Könnt ihr euch da noch erinnern? Der Samuel hat auch darüber gesprochen, über diesen Becher, der mit den Löchern, wo man reinschüttet und unten ist wieder rausgeronnen. Der Heilige Geist hat zwei Funktionen im Leben eines Menschen, der sich Gott hingegeben hat. Ein Mensch, der Christ geworden ist, der gesagt hat, Jesus, du sollst mein Herr sein, der sein Leben Jesus gegeben hat, der kriegt ein Siegel drauf. Er wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. In der Bekehrung, in der Wiedergeburt werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Dazu die Bibelstellen stehen da drauf. Und dieses Siegel ist ein Eigentumszeichen. Dieses Siegel ist auch ein Schutz. Da steht drauf, der gehört dem Vater im Himmel. Du gehörst Gott im Himmel. Aber das zweite Thema ist die Erfüllung. Und die wird nicht außen drauf geknallt sozusagen, sondern die geht hinein. Und das ist ein ständiger und lebenslanger Prozess. Und dieser Prozess wird sehr stark beeinflusst von unserem Verhalten, von meinen persönlichen Faktoren. Gebe ich genug Raum in meinem Leben? Betrübe ich den Heiligen Geist, wie es einmal in der Bibel heißt? Oder vertraue ich ihm? Das sind so ganz zentrale Fragen. Das ist die Seite, die wir sehr wohl beeinflussen können. Und da kommen wir jetzt ein bisschen auch wieder auf unser Gleichnis. Die Frau war auch gefragt, nicht unser Gleichnis, war unsere, die Geschichte des Wunders, mein Lieber. Die Frau war auch gefragt bei dieser Geschichte. Hat sie mitgetan? Hat sie die Krüge besorgt? Waren die Krüge leer oder war da was drinnen? Jetzt stell dir vor, sie borgt sich Krüge aus und dann ist dort lauter Dreck drinnen. Und dann will sie das Öl vermischt mit Dreck vielleicht noch verkaufen. Das geht nicht. Die mussten rein sein. Ich denke, dass da sehr viele Parallelen sind oder sehr viele Dinge, die wir lernen können. Und jetzt frage ich, wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und ich versuche das jetzt ganz kurz zum Schluss zusammenfassen. Und das sind jetzt ein bisschen aus dieser Geschichte, die wir heute gesprochen haben, ein paar andere Gedanken auch dabei und bei Weitem nicht beendet das Thema. Das ist ein lebenslanger Prozess und den werden wir auch ein Leben lang diskutieren. Wichtig ist, Voraussetzung ist, und das möchte ich wirklich sagen, jeder Mensch, der Christ geworden ist, der sein Leben Jesus anvertraut ist, hat den Heiligen Geist, er ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und bitte, wenn du das noch nicht bist, dann nimm dieses Gnadengeschenk an. Es gibt nichts Besseres. Nimm es einfach an, sag danke, dass du mich befreit hast, dass du mir die Schuld vergeben hast und mir ein neues Leben gibst. Auch beim Heiligen Geist gilt dieses Prinzip der Vermehrung von wenig wird viel. Es besteht also Hoffnung, sehr viel Hoffnung, Wachstumspotenzial und das nicht so gering. Immer wieder hört man den Vorwurf, da ist zu wenig Geist, der Geist wirkt zu wenig. Stimmt. Aber das ist Potenzial, das mehr werden kann. Nehmen wir das Wenige und geben wir es Gott, damit er mehr draus macht. Wir müssen nur frei sein dafür, wir müssen uns bereit erklären. Wir tun das Gegenteil, wir sagen, da ist zu wenig Geist, da ist zu wenig Liebe. In dieser Gemeinde gibt es keine, ja, es ist immer das Negative, was wir sehen. Aber sehen wir das Positive und lass das mehr werden. Und in jeder Gemeinde gibt es Heiligen Geist, weil der Geist lebt in uns allen, auch wenn er so winzig klein ist. Und in meinem Leben gibt es sehr, sehr viele Dinge, die unvollkommen sind, wo ich Fehler mache, aber wir dürfen trotzdem erwarten, dass das Wenige, das Gott in uns angefangen hat, dass das mehr wird und dass Gott ans Ziel kommt. Also bitte, aus wenig kann viel werden und nicht auf die vielen Defizite schauen, sondern auf das Wenige, das Gott bereits getan hat. Und das gilt auch für den Heiligen Geist. Lass den Heiligen Geist in die Gefäße deines Lebens. Unser Leben kann man als Tongefäß sich vorstellen, in dem viel, viel Gerümpel ist. Und wenn ich von dem was rausnehme, hat wieder mehr Platz. Man kann es aber so vorstellen, dass man ein Haus hat mit vielen Kammern. Und es gibt Kammern, in die Gott mit seinem Geist kommen darf, und andere Kammern, die noch ganz verschlossen sind. Und je mehr ich ihm das öffne, desto mehr räumt er innen aus und durchflutet das Haus. Und es wird Erfüllung. Ja? Es kommt Licht heraus. Es kommt Hoffnung heraus. Also das ist möglich. Und das erwarte ich mir. Das kann sein und das wird sein. Und wir sollen es zulassen. Und das geschieht nicht ohne unser Zutun und nicht ohne unsere Einwilligung. Gott geht nicht hin mit der Brechstange und bricht alle Kammern in unserem Leben auf. Manchmal wünschte ich es mir vielleicht sogar, dass Gott das tut, bei mir, bei anderen Menschen. Aber in Wirklichkeit wartet er, bis wir bereit sind. Und besorgt dir immer mehr Gefäße. Und gib sie gefüllt weiter. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Bild. Aber wenn wir diese Gefäße für uns anfüllen lassen und für uns behalten, sind sie voll. Wenn ich das aber weitergebe, jemand anderen reinschütte sozusagen, dann kann ich wieder nachfüllen. Das Bild kann man sich gut vorstellen. Es ist mehr Platz, wenn ich mehr weitergebe. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht an bestimmte Formen und Erfahrungen gebunden. Das steht jetzt nicht in diesem Text drinnen, das möchte ich einfach aus einer tiefen persönlichen Überzeugung dazufügen. Es ist nicht so, dass du, wenn du diese Erfahrung machst, dass du dann eine Garantie hast, dass du von nun an erfüllt mit dem Heiligen Geist lebst. Und du kannst nicht sagen, wenn jemand anderer, der diese Erfahrung, die du vielleicht gemacht hast, die dir so wichtig ist, wenn jemand anderer diese Erfahrung nicht macht, dass er deshalb nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Ich sehe in der Bibel keine klare Aussage, wie Erfülltsein mit dem Heiligen Geist funktioniert, wie das ausschaut. Es ist sehr, sehr verschieden. Aber es ist möglich und es ist anstrebenswert. Werdet voll Geistes, wir sollen etwas danach verlangen. Ja? Es ist nicht so, dass das ein uniformes Geschehen ist. Dass jeder, zum Beispiel, wie es manche sagen, jeder muss in Zungen reden können. Ja. Das ist nicht, das steht in der Bibel nirgends. Das haben auch nicht alle können. Es steht, oder dass alle prophetisch reden können. Und darum ist es ganz gefährlich, wenn wir sagen, ein Zeichen ist die Voraussetzung oder die Garantie dafür, dass jemand erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und das können wir Gott nicht vorschreiben. Der Geist weht, wie er will und wo er will. Aber, und das kommt die andere Seite, die aus uns als etwas zu nüchterne evangelikale Gemeinde vielleicht auch wichtiger ist zu sagen, begnüge dich nicht nur mit der Gnade der Errettung. Ja, ich habe den Siegel des Heiligen Geistes, ich bin errettet, ich bin Kind Gottes, danke, Amen. Ist super, ja. Aber es gibt mehr. Die Frau hat nicht nur ihre Schulden bezahlt, sondern sie hat auch noch mehr gehabt zum Leben. Es gibt auch ein Leben als Christ. Nicht nur ein Leben in der Ewigkeit, sondern auch jetzt schon. Ein Leben in Fülle, wie wir es so gerne sagen. Und dieses Leben heißt, dass der Heilige Geist uns Gaben und Früchte gibt. Über die beiden Begriffe ist noch nicht gepredigt worden, ist mir aufgefallen. Und das muss noch nachgeholt werden. Es gibt 9 Früchte des Heiligen Geistes im Galaterbrief. Wenn man es irgendwie verschieden zählt, gibt es auch 9 Gaben, besondere Gaben des Heiligen Geistes im Korintherbrief. Beide sind wichtig. Die Früchte werden gerne als wenig spektakulär übersehen. Aber ihr kennt es, Liebe, Geduld, Enthaltsamkeit. Na, 9 Stück auf jeden Fall, ne? Und die Gaben, über da jammert man, dass wir zu wenig haben. Wenn wir ehrlich sind, muss man schauen, es ist was da. Gut, begnüg dich nicht, nur dass du errettet bist, sondern erwarte mehr. Gott gibt mehr in dein Leben. Aber du musst es frei machen, du musst Gott reinlassen, du musst ihn Platz lassen. Das sagt mir dieser Text. Und ich bin noch so weit davon entfernt. Ich muss viele Trüge in meinem Leben erst ausräumen und andere neue dazu besorgen oder ausborgen, damit der Heilige Geist mich wirklich noch viel mehr erfüllen kann. Und ich hoffe, dass das dann auch rausfließt und anderen was bedeuten kann, weitergeben kann. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, du hast dieser Frau durch den Propheten auf so spektakuläre und durch geheimnisvolle und heimliche Art geholfen. Und wir können so viel sehen, dass auch für uns hilft, dass auch uns hilft. Wir danken dir, dass du unser Leben in unserem Leben immer wieder eingreifst, wenn wir in Not sind. Dass du immer wieder Lösungen, auch manchmal ungewöhnliche, unorthodoxe Lösungen anbietest, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Danke, dass wir zu dir schreien können, dass wir dich anrufen können und dass du hörst und eingreifst und Lösungen hast. Zu deiner Zeit. Danke aber auch dazu, die ursprüngliche Not, die Hauptnot gelöst hast, dass du unsere Schuld am Kreuz bezahlt hast, Herr Jesus. Wir sind deshalb versiegelt als Kinder Gottes mit deinem Heiligen Geist. Wir dürfen uns gewiss sein, dass wir zu dir gehören und dass du mit uns zum Ziel kommst. Aber wir sind noch leer. Wir sind noch so armselig in unserem Glauben, in unseren Erfahrungen mit dir. Wir erbitten, dass du unser Leben mehr und mehr durch deinen Heiligen Geist erfüllst und wir geben dir Raum. Wir bitten dich, dass du die Bereiche in unserem Leben reinigst, von innen her reinigst und überfließen lässt, was dein Geist bewirken kann. Danke, dass aus wenig so viel werden kann. Amen.